Strecke. Wenn er, als er an der Straße ankommt, da trifft er auf einen Mann, der ihn dringend braucht. Ihre Wege kreuzen sich nicht zufällig. Gottes Zeitplan funktioniert. Er hat seinen Mann zur rechten Zeit am rechten Ort. Davon weiß Philippus allerdings noch nichts. Er steht da irgendwo an der Straße, irgendwo in der öden Gegend im Süden von Israel. Er wartet und wartet. Er wartet auf irgendeine Klärung der Situation. Und dann sieht er am Horizont einen Wagen von Jerusalem hinabkommen. Und jetzt setzt ihn der Geist Gottes wieder in Bewegung. Philippus, geh hin, halte dich an diesen Wagen. Und während Philippus jetzt so ganz, ich sag mal, gehorsam dem fremden Wagen sich nähert, da macht er ganz erstaunliche Entdeckungen. Das darf nicht wahr sein. In dem Wagen sitzt ein Schwarzer. Das kann nur ein Heide sein. Ein Mann, der irgendwelchen abscheulichen Göttern dient. Philippus ist ja von Hause aus Jude. Und er weiß, wie ernst sein Gott, der Herr, den Götzendienst hasst. Darum steht ja das erste Gebot nicht umsonst an der Spitze der Gebote. Du sollst keine anderen Götter haben, neben diesem einen. Das ist das Wichtigste und Entscheidende. Was Philippus allerdings nicht sehen kann und was ihn vielleicht noch mehr hätte erschrecken können, der Mann im Wagen ist nicht nur ein geborener Heide, ein Äthiopier, also die haben damals so im Oberlauf vom Nil gewohnt, heute würden wir eher vom Sudan sprechen, dieser Mann ist auch noch ein Eunuch. Er wurde beschnitten, nein, nicht nur beschnitten, sondern kastriert, wahrscheinlich aus religiösen Gründen. Sowas kam im alten Orient in vielen Regionen vor. Allerdings, in Israel war es streng verboten. Gott als dem Schöpfer ins Handwerk zu fuschen, das ging gar nicht. Er verstieß damit ausdrücklich gegen Gottes Schöpfungswillen und er war damit für immer von der Gemeinde Israels ausgeschlossen. Also, ein Schwarzer, ein Heide, ein Eunuch. Einem solchen Menschen soll Philippus jetzt hinterherlaufen? Manchmal sind es merkwürdige Gestalten, die Gott uns zumutet. Menschen, denen andere das Recht auf Liebe verweigern. Menschen, die uns viel zu schwierig sind, sodass wir eigentlich uns gar keine Mühe geben, sie kennenzulernen und vielleicht auch noch zu Jesus einzuladen. Menschen, die uns auf den ersten Blick so abstoßen, dass wir gar nicht erst in die Gefahr geraten, ihnen zu nahe zu kommen. Ja, manchmal kann es sogar der Einfluss und der Reichtum eines Menschen sein, der uns abstößt, wo wir sagen, ach, bei dem brauchst du es eh nicht versuchen, der ist mit seinem Reichtum längst zugeschüttet. So wie eben dieser Schatzkanzler aus Äthiopien. Und alles, was so vielleicht in unserem Kopf so drin ist an Vorbehalten und Abstand, Philippus lässt sich durch all so etwas nicht ablenken. Er läuft auf den fremden Wagen zu, so wie es Gottes Auftrag war. Und dann erlebt er eine echte Überraschung. Nämlich, der lebendige Gott, der arbeitet schon am Herzen dieses heidnischen Mannes. Philippus kommt von außen ahnungslos, was soll das, alles fremd und merkwürdig. Und Gott ist mit diesem anderen schon längst unterwegs. Dieser Finanzminister aus Äthiopien, der muss irgendetwas vom Gott Israels erfahren haben in seiner Heimat. Vielleicht gab es dort jüdische Händler, Kaufleute. Dieser Gott war ein einziger Gott. Nicht so ein ganzer Haufen von Göttern oder Halbgöttern, die mehr oder weniger viel zu sagen hatten. Und er wollte diesen Gott kennenlernen. Und darum macht er sich aus Äthiopien auf die lange Reise nach Jerusalem. 4000 Kilometer. Also ist ja heute schon eine Menge. Jetzt gehen Sie mal in die Antike zurück. Mit einem Wagen, einem Einspänner vielleicht. Was muss dieser Heide für eine Sehnsucht gehabt haben nach dem echten, wahren Gott? nach Klarheit über seinem Leben. Und so kommt er nach Jerusalem, ins Zentrum des jüdischen Glaubens, zum Tempel. Und ich kann es mir nur so vorstellen, dass er dort eine bittere Enttäuschung erlebt. Er wird vieles gehört haben, aufgesogen wie ein trockener Schwamm, aber das Entscheidende bleibt ihm verwehrt. Er muss im Vorhof der Heiden am Tempel stehen bleiben. Er darf nicht weiter ran. Er darf hören, aber nur aus der Ferne diesen Gott anbeten. Und so macht er sich wieder auf den Rückweg nach Hause. Er hat ein Mitbringsel, wie man das so macht, wenn man im Urlaub war, so ein Andenken, sich mitgenommen. Und es ist seinem Vermögensverhältnissen entsprechend ein äußerst kostbares Mitbringsel. Er kauft sich nämlich eine Schriftrolle. Keine Ahnung, was die gekostet hat, mehr als ein Kleinwagen heute. Eine Schriftrolle, die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Und er nutzt sie auf der langen Reise als Reiselektüre auf dem Rückweg. Seine Fragen, mit denen er nach Jerusalem gekommen ist, sind ja nicht beantwortet. Und jetzt sucht er eine Antwort. Er studiert das Wort Gottes. Ich sage es mal so, ich entdecke bei diesem Heiden eine Leidenschaft, die ich bei vielen Mitteleuropäern inzwischen schmerzhaft vermisse. Wir müssen wahrscheinlich kein Vermögen für eine Bibel ausgeben, aber die meisten von uns, wenn sie denn eine haben, haben sie irgendwo im Schrank stehen. Da verstaubt sie. Und dann gibt es bestenfalls so Gerüchte über das Christsein, über das, was in der Bibel steht. Herr Pfarrer, wie kann man das denn alles glauben, was da steht? Es sind Gerüchte, die meisten haben es nie selbst gelesen. Kein Wunder, dass Menschen unserer Tage bei ihrer Suche nach der Wahrheit, bei der Klärung ihrer Lebensfragen, dass sie auf alles Mögliche kommen, aber nicht auf Gottes Antworten. Dieser Heide, der am Tempel abgeblitzt ist, hat trotzdem das richtige Gespür für eine heiße Fährte. Er ahnt, wo es Antwort gibt im Wort Gottes. Und darum liest er die Bibel. Er versucht zu kapieren. Ich stelle mir vor, dass Philippus eine mittelprächtige Überraschung erlebt. Nicht? Dieser seltsame Heide, da kommt er in Hörweite des Wagens, er läuft ein paar Meter mit. Und da liest doch dieser gottlose Heide die Bibel. Jesaja. Er liest es laut. Das hilft beim Verstehen übrigens, vor allen Dingen in einer fremden Sprache. Ich mache das manchmal. Wenn ich einen Text nicht gut verstehe, lese ich ihn mir laut vor. Machen Sie es auch mal. Das hilft schon ein ganzes Stück zum Verstehen. Philippus spürt, wie der Mann sich abquält. Es einfach nicht rafft, was da steht. Und darum zögert er nicht lange und sagt, du, verstehst du, was du da liest? Erkennst du, worum es geht? Und dann bricht es förmlich aus diesem vornehmen und gebildeten Schatzkanzler heraus. Ja, wie denn? Wie kann ich denn erkennen, was Gott hier meint, wenn es mir keiner sagt, wie es geht, wenn mich keiner anleitet? Kannst du mir helfen? Na klar, höre ich Philippus eifrig rufen. Dann komm rauf, steig auf und setz dich zu mir. Haben Sie den Abstand vorher noch vor Augen? Dieser Heide, Eunuch und hier jetzt ein jüdischer Mann, der Christus kennengelernt hat. Die sind kulturell, religiös, kilometerweit auseinander. Und jetzt spielt es überhaupt keine Rolle mehr, dass der eine schwer reich ist und der andere wahrscheinlich nicht mehr hat, als er am Leibe trägt. Es ist kein Hindernis mehr, dass das eine ein geborener Heide ist und jemand, der bis ans Lebensende als Eunuch nicht zur Heilsgemeinde Israels gehören darf. Und der andere ein geborener Jude, dem jeder Götzendienst ein Gräuel ist. Und plötzlich sind die beiden nur noch eins, nämlich Hörer auf Gottes Wort. Da gibt es keine besseren oder schlechteren Plätze, hier im Bethelsaal oder irgendwo im Feierabendhaus oder im Büchelberg, also oder im Altenheim in Nürnberg, also kilometerweit weg. Nein, jetzt gibt es nur noch eins. Konrad Eisler hat es mal die arme Sünderbank genannt. Wir sitzen alle auf der Armensünderbank. Zwei Sünder sitzen auf einem Wagen und der eine hat die rettende Begegnung mit Jesus schon hinter sich und der andere ist noch auf der Suche. Dann lesen sie miteinander Jesaja 53. Das Wort vom Knecht Gottes, der gefoltert wird und es willig ertrug. Der ein schreckliches Urteil auf sich nahm. Ein Urteil, das dann später wieder aufgehoben wurde. Der sterben musste und so von seinem Leben nichts mehr erzählen kann. Der Afrikaner ist verwirrt. Wovon redet der Prophet? Von sich oder einem anderen Menschen? Er will Klarheit haben. Er will die Wahrheit wissen. Hat das, was ich hier lese, Hand und Fuß? Hat es reale Bedeutung für mein Leben? Gibt es den Mann wirklich, von dem die Bibel da redet? Ja, sagt Philippus, ja, den gibt es wirklich. Er heißt Jesus. Und dann erzählt Philippus ihm die wichtigsten Etappen aus dem Leben von Jesus. Vor allem wird er ihm von seinem Sterben und Auferstehen berichtet haben. Wie Jesus die Schuld von uns Menschen auf sich nimmt, damit wir nicht auf ewig von Gott getrennt sind. Wie Gott ihn am dritten Tag auferweckt und so dann für alle Zeiten sichtbar ist, dieser Jesus ist kein von Gott Verworfener. Im Gegenteil, Gott stellt sich zu seinem Sohn, dem erniedrigten und gekreuzigten Jesus. Er erhöht ihn, er macht ihn zum Herrn der Welt. Und so wird das Todesurteil über Sünde aufgehoben, über Heiden und Juden. Und jetzt öffnen sich die Augen des Afrikaners. Als er Jesus erkennt, da begreift er die Schrift. Ohne Jesus bleibt sie ihm verschlossen. Das ist wohl auch die Tragik vieler unserer Zeitgenossen. Die Bibel als Kulturbuch, ja. Die Bibel als moralische Instanz, vielleicht. Aber ihr tiefstes Geheimnis bleibt vielen verborgen. Solange wir Jesus nicht erlauben, unsere liebgewordenen Angesichten auf den Prüfstand zu stellen, unsere Meinung über Kirche und Religion. Und dazu gehört dann auch die Frage, sind wir Jesus-Jünger von heute, wie Philippus, in der Lage, anderen von Jesus zu erzählen, ihnen die Bibel zu öffnen? Dazu muss man ja nicht Theologie studieren oder zu einer Bibelschule gehen, dazu muss man nur seine Bibel kennen und sie mit ins Leben nehmen. Denn dann kann man davon weitererzählen, wie Jesus uns das Wort der Heiligen Schrift öffnet, mitten im Alltag. Wenigstens eine kleine Nebenbemerkung. Es schadet auch nichts, wenn es manche gibt, die Theologie studiert haben. Wir brauchen qualifizierte Theologen, die fehlen gerade an allen Ecken und Enden in Kirchen und Gemeinschaften. In der Mission brauchen wir gerade händeringend gut qualifizierte Theologen. Da wollen wir auch für beten. Aber es ist keine Ausrede, dafür haben wir doch einen Pastor, einen Pfarrer, der das machen kann. An Philippus kann man sehen, er sagt das weiter, was er von diesem Jesus verstanden hat. Immer dann, wenn das Evangelium gepredigt wird, dann geht es mehr als nur um Informationen. Ja, die Fakten gehören dazu. Aber allein durch ein gutes Lexikon kommt noch niemand zum Glauben. Der Grundtext unserer Stelle sagt darum, Philippus evangelisierte ihm den Jesus. Das ist jetzt nicht unser Deutsch. Luther hat dann gesagt, er predigt ihm das Evangelium. Aber es ist nicht einfach irgendwie, hat ihm eine Predigt gehalten, so eine Moralpredigt vielleicht noch, sondern er hat ihm Jesus lieb gemacht. Er hat ihm die gute Nachricht von Jesus nicht nur vor die Füße geknallt, sondern versucht, ins Herz reinzuschreiben, einzuladen. Glaube an Jesus, dann bist du am Ziel deiner langen Suche nach Gott. Hier hast du Frieden für Zeit und Ewigkeit. Und dann lass dich taufen. Denn Jesus hat einmal gesagt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt. Bei unserem Freund aus Afrika muss der Groschen in dem Moment gefallen sein. Er muss entdeckt haben, ja, ich will zu diesem Jesus gehören. Er nimmt mich, wie ich bin, mit meiner ganzen verkorksten Geschichte. Er richtet keinen neuen Zaun auf, ein Fremder, das geht nicht, sondern er nimmt mir die Sünde meines Lebens ab. Hier ist wirklich der lebendige und wahre Gott. Und zwar, er ist so da, dass ich eine Chance bekomme. Ja, diesem Herrn möchte ich gehören. Und wie Gottes Timing ebenso funktioniert, kommen die beide gerade in dem Moment an einer Wasserstelle vorbei. Für den äthiopischen Finanzminister ist die Sache klar. Das ist jetzt meine Gelegenheit, um ganz bei Gott festzumachen. Ich möchte, dass Jesus mich aufnimmt in seine Gemeinschaft. Und dann sagt er, da ist Wasser. Was hindert, dass ich getauft werde? Augenscheinlich hat Philippus nichts dagegen. Beide steigen vom Wagen herab und Philippus tauft den schriftkundigen Äthiopier in die Gemeinschaft mit dem lebendigen, dreieinen Gott hinein. Nachdem beide einige Stunden also eine Art Taufseminar hinter sich haben, ist das jetzt irgendwie die logische Konsequenz. Aber was dann kommt, das ist jetzt nicht einfach logisch, sondern eher ungewöhnlich. Denn jetzt nach der Taufe des Kämmerers verschwindet Philippus einfach von der Bildfläche. Gott stellt ihn an einen neuen Arbeitsplatz, ohne lange zu fackeln und bei der Evangelistengewerkschaft um Erlaubnis zu fragen. Der andere aber, der Kämmerer, der mutet für mich noch fast noch ungewöhnlicher an. Da wird dieser frisch bekehrte und getaufte Mann einfach allein gelassen. Also unter uns, das würde ich im Gemeindeaufbau unter keinen Umständen wollen. Jemand, der frisch zum Glauben gekommen ist, braucht Menschen an seiner Seite. Das ist ja alles noch ganz wackelig. Der braucht ja Stabilität, der braucht Geschwister, um im Glauben zu reifen und zu wachsen. Und der ist jetzt nicht nur alleine, sondern der kehrt zurück in sein Büro am Hof in Äthiopien. Alles um ihn herum lauter Heiden. In eine Welt, die mit seinem Jesusglauben nichts zu tun hat. Und jetzt kommt die nächste Ungeheuerlichkeit. Der ist darüber nicht mal traurig. Das steht in unserem Text, er fährt glücklich und fröhlich nach Hause. Also, ich finde, dieser Finanzminister aus Afrika macht uns Mut. Wenn Jesus in ein Herz einzieht, wenn wir nach seinem Willen getauft sind, dann brauchen wir uns tatsächlich vor keinem Heidentum zu fürchten. Weder vor Neuheiden in unserer Kultur oder altgedienten Atheisten, in welchem Umfeld wir auch immer leben. So wie Jesus seinen Boten Philippus an der Straße gebrauchen konnte, damit der äthiopische Finanzminister Jesus kennenlernt, so kann er nun den neuen Jesus-Jünger aus Afrika neu gebrauchen. An seinem Ort, wo er lebt, dort in den Dienst nehmen. Und dann denke ich, warum soll er uns nicht auch brauchen? Also ich weiß nicht, in welchem finsteren Heidentum sie so um sich herum leben, ob es so schlimm ist wie damals in Äthiopien. Was auch immer ist, Gott kann uns brauchen mit unserem Jesus-Glauben und mit unserem Jesus-Zeugnis. Aber vielleicht ist das für manche von uns heute Morgen hier noch viel zu weit weg, anderen von Jesus zu erzählen. Diese Geschichte, die der Philippus erlebt hat, ist ja nicht nur eine Mitarbeiter-Mutmach-Geschichte. Eigentlich ist sie ja eine Taufgeschichte, eine Bekehrungsgeschichte. Sie erinnert uns daran, ohne Umkehr, ohne Bekehrung zu Jesus geht es uns wie dem Mann aus Äthiopien. Wir haben die Bibel, Gottes Wort, aber sie bleibt irgendwie leer. Wir haben eine Sehnsucht nach Leben, echtem und ewigem Leben. Aber wir laufen dauernd von einer trockenen Quelle zur nächsten und behalten unseren Durst. Und selbst wenn wir schon als Kinder getauft und ordentlich konfirmiert sind, es nützt uns nichts, wenn das noch nicht in unser Leben übersetzt ist, was es heißt, dass unser Leben Jesus gehört. So eine Bekehrung ist der Startschuss zu einem neuen Leben mit Jesus. Der Finanzminister aus Afrika zog aber von da an seine Straße fröhlich. Wie bei ihm hat Gott auch bei uns seine Vorgeschichte. Vielleicht hat er bei Ihnen schon länger mal angeklopft. Und es ist kein Zufall, dass Sie heute hier sind und die Geschichte von der Umkehr, von der Bekehrung dieses Kämmerers hören. Und dann stellt sich die Frage, wollen Sie im alten Trott weitermachen? Oder wollen Sie Ihre Straße ab jetzt fröhlich ziehen, mit Jesus an Ihrer Seite? Die Einladung von Jesus steht. Komm zu mir, ich will dich retten und dein Leben zum Ziel bringen. Und wenn dann, ich habe eben nicht genau mitgezählt, wenn dann die Taufe bei Ihnen an der Reihe ist, weil Sie noch nicht getauft sind, dann melden Sie sich einfach bei Ihrem Gemeindepfarrer oder bei mir. Und wenn Sie schon getauft sind, dann können Sie sagen, hier bin ich, Herr Jesus. Danke, dass du dein Ja zu mir in der Taufe schon gesagt hast. Ich will dir jetzt auch Ja sagen und dein Kind sein. Wir beten. Herr, wir wollen dir sagen, was wir jetzt gerade auf dem Herzen haben. In einem Moment der Stille, ganz persönlich. Danke, lieber Herr Jesus Christus, für deine unendlich große Liebe, mit der du uns nach Hause lockst und ziehst. Danke, dass wir in dein großes Ja mit unserem kleinen Ja dass wir darauf antworten dürfen mit unserem kleinen Ja. Danke, Herr, dass wir unser Leben, unsere Lebensstraße mit dir ziehen dürfen und dann auch fröhlich. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.